Also, ich möchte gerne heute um den Sinn vom Leben handeln. Und ich bin sehr ein visueller Typ. Mir hilft es, wenn ich quasi etwas habe, wo ich mich orientiere, wo wir in der Predigt sind. Wenn euch das ablenkt, das Teil einfach ignorieren. Und wenn euch hilft, dann ist es umso besser. Genau. Also, es geht um den Sinn vom Leben. Gibt es wie nur einen Auftrag? Hat Gott nur einen Auftrag? Oder tut er sich ändern? Muss man das suchen? Und das möchte ich gerne heute ein bisschen behandeln. Und als erstes möchte ich euch fragen, hat Gott schon mal euch einen Traum gegeben? Hat Gott schon mal euch einen Auftrag gegeben, etwas ins Herz gegeben? Ich würde es gerne mal kurz für euch überlegen, von was träumt ihr? Oh, kann man das lesen? Spitzlichen, hä? Okay. genau. Und wenn man, manchmal weiß man ja nicht so genau, was so der Lebensplan ist, was so die Aufgabe ist, warum man da ist. Und dort sieht Gott auch, dass wir uns sollen, dazu tendieren oder dazu streben, die Früchte vom Geist zu holen. Galater 5,22, was heißt, dass die Früchte vom Geist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung sind. Und wenn wir die Liste hören, nach was wünschen wir uns am meisten, dass das in unserem Leben präsent ist. Hier in der Schweiz haben wir ja so viele Möglichkeiten, was wir machen können. Und wir haben ja Gott, der grenzenlos ist. Also gibt es noch viel mehr Möglichkeiten für uns. Wie sollen wir uns denn da entscheiden, einen Sinn für das Leben zu bekommen? Und die Frage, oder so möchte ich gerne beantworten, wie mit dem Beispiel von Petrus, wie er den Sinn vom Leben gefunden hat. Das sind die ersten Verse. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei Boote liegen, die Fischer hatten sie verlassen und waren dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Also, wenn wir uns nach dem Sinn vom Leben streben, dann müssen wir irgendwo in Kontakt kommen mit Jesus. Petrus war ein Jude, er war wahrscheinlich ein praktizierender gläubiger Jude. Er hat, würde ich sagen, so ein gutes bürgerliches Leben geführt. Und irgendwo hat er sich dann entschieden, Fischer zu werden. Er hat vielleicht nicht so viele Möglichkeiten gehabt wie wir, aber er hat sich entschieden, Fischer zu werden und hat es gut gemacht. Und im Johannesevangelium lesen wir davon, dass Petrus das erste Mal von Jesus gehört hat, wo der Andreas, sein Bruder, ist der Jünger gsi von Johannes dem Täufer. Und der Andreas hat den Petrus gezogen zu Jesus und sie sind zusammen zu Jesus ins Haus gegangen. Und Jesus hat Petrus gesehen und gesagt, Petrus, oder dann war es Simon. Simon, du sollst jetzt Petrus heissen. Du sollst Fels heissen. Fels für die zukünftige Gemeinde. Das war die erste Begegnung von Petrus mit Jesus. Aber anscheinend hat es noch nicht so viel Wirkung gehabt. Weil er ist schon mit zurück gegangen fischen. Und jetzt kommt Jesus nochmal hierher. Petrus hat schon ein paar Mal gehört von dem Messias, von dem Jesus, er ist mir schon mal begegnet. Und jetzt kommt Jesus und will in sein Boot einsteigen. Und egal, ob er viel oder wenig gehört hat, jetzt ist Jesus in seinem Boot. Und jetzt hört er die Botschaft, wo Jesus der grossen Menschenmenge gibt. Und spätestens jetzt hört er auch von dem Vater. Also wenn wir uns nach dem Sinn vom Leben suchen, müssen wir uns irgendwann mal entscheiden, ihm zu begegnen. Es braucht eine aktive Entscheidung. Und der Sinn vom Leben kann manchmal sein, dass Gott Knallfall sieht, das ist deine Berufung, das ist dein Auftrag, ich möchte, dass du dort hergehst, ich möchte, dass du zu dieser Person hergehst, ich möchte, dass du das siehst. Aber es kann auch ganz anders sein, dass er uns freie Wahl lässt, dass er wie sieht, fang mal einfach mal um an. Und dort möchte ich wie quasi noch sagen, dass wir uns müssen prüfen, lädt uns Gott wirklich freie Wahl, können wir wirklich einfach mal ein bisschen starten, irgendwo mal einen Beruf wählen, irgendwo mal etwas ausprobieren. Oder will man einfach nicht die Antwort hören, die er uns sieht. Sagen wir, ja, also das, was Gott mir gerade sieht, das kann nicht für mein Leben stimmen, darum warte ich jetzt, bis ich eine andere Option habe. Also, wir müssen uns irgendwo entscheiden, etwas anzufangen. So wie Petrus sich entschieden hat, mal einfach Fische zu sein. Und wenn wir dann irgendwo einen Job haben, ein Studium haben, eine freiwillige Arbeit haben, irgendetwas, dann sollen wir das richtig machen, sollen wir das gut machen. Weil wenn wir irgendeine Aufgabe einfach so nebenbei machen oder einfach so ein bisschen so lauwarm machen, dann sind wir nicht mit Herzblut da. Und wenn wir nur Aufgaben hier in unserem ganzen Leben, wo wir für nichts wirklich brennen, dann ist es relativ schnell da, dass wir einfach ein bisschen unser Leben dahin fließen lassen und nie wirklich einen Sinn haben. Aber wenn wir für etwas brennen, dann haben wir wie eine Leidenschaft, dann haben wir etwas, wo wir daran hängen können, dann haben wir etwas, wo wir dafür kämpfen können. Und darum entscheiden für etwas, wo mal anfangen kann und für etwas, wo gut kommt. Das zweite ist Wege. Also, ich bin überzeugt, dass wenn wir nach dem Sinn vom Leben suchen, dass die beste Antwort Jesus ist. Und dafür müssen wir ihn konfrontieren. Also, wenn wir irgendwie quasi nach Jesus suchen, müssen wir ihm irgendwo begegnen. Wir müssen ihm nicht nur über ihn studieren, nicht nur über ihn reden, nicht nur von ihm hören, sondern wir müssen in seine Gegenwart kommen. Und vielleicht zum ersten Mal, aber je länger wir mit Gott unterwegs sind, desto wichtiger wird es, dass wir ihn ins Boot reinholen. Weil irgendwo haben wir sicher mal ein Ziel gehabt, haben wir einen Traum gehabt, haben wir eine Hoffnung gehabt, etwas, was uns gelustet hat. Und wenn das nicht von Gott geplant ist, nicht gemalt ist, nicht wie in unser Herz hineingesprochen wird, kann es sein, dass es nicht Realität wird. Und dort hat man für etwas schon so lange gebetet, manchmal 10 Jahre, manchmal 15 Jahre, manchmal 20 Jahre. Und dann kann es passieren, wenn wir nie ein Resultat sehen, dass wir verletzt werden, dass wir enttäuscht werden, frustriert, wütend werden oder uns sogar von Gott verraten fühlen. Weil wir das Gefühl hatten, Gott hat doch gesehen, ich habe doch den Plan gehabt. Ich habe gemeint, Gott ist auf meiner Seite und jetzt sehe ich einfach nichts. Es ist nicht das, was ich mir überlegt habe. Und ich habe gemeint, Gott ist doch gut. Und das, die Gefühle, die sind alle normal. Das ist okay, wenn man so fühlt. Aber der Fehler, den man machen kann, ist, dass man Gott aus dem Boot stößt. Dass wenn man sieht, quasi, wenn man wie die Emotionen hat und sieht, ich hätte so gerne wollen und es ist nicht gegangen, dass man dann plötzlich sagt, okay, Gott versteht mich anscheinend nicht. Gott sieht das anscheinend nicht, vielleicht interessiert es sich auch nicht für mich. Und plötzlich rutscht Gott wie aus dem Boot raus. Und dort ist es wie mega wichtig, dass man weiterhin in die Begegnung kommt. Dass man nicht Gott ausweicht. Dass man nicht plötzlich auf Themen geht, die wie nicht mehr persönlich sind. Auf Themen, wo man nicht mehr so an die Substanz geht. Wo man wie einfach ein bisschen einen Schritt zurück geht. Weil wenn wir das machen, dann hat Gott gar keine Möglichkeit, uns zu antworten. Und darum ist es so wichtig, dass wir ehrlich sind vor Gott und es zeigen. Und hier und da auch mal Gott sagen, hey, ich habe von dem geträumt. Das war meine Hoffnung. Und anscheinend hast du einen anderen Plan. Und für das gibt es auch eine Zeit vom Abschiednehmen und eine Zeit vom Trauern. Manchmal für die Zukunft, manchmal für die Hoffnung, die man hatte. Und dort nicht ausweichen. Ich würde wahrscheinlich nie die Szene vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch oder den Film gesehen habt, die Hütte. Da geht es darum, dass ein Mann seine kleine Tochter verloren hat. Die ist gestorben. Und er hat mit Gott abgeschlossen. Er hat Gott quasi aus seinem Boot rausgekickt. Und Gott ist ihm begegnet, das ganze Wochenende lang. Und der Mann hat ganz viele Fragen gehabt. Aber seine Frage Nummer 1 war, warum hat meine Tochter müssen sterben? Und das ganze Wochenende lang hat Gott die Antwort, die Frage nie beantwortet. Aber er hat ihm eine Antwort gegeben, die er gar nicht darauf gekommen zu fragen. Er hat ihm nie gesehen, warum seine Tochter gestorben ist, aber er hat ihm gesehen, warum er soll leben. Und wenn wir wie quasi Gott konfrontieren mit all dem, was uns bewegt, wenn wir nicht ausweichen und wie quasi ernst werden, dann gibt Gott uns nicht immer die Antwort, die wir gerne wollen, die wir gerne wissen, aber immer die Antwort, die wir brauchen. Also, wie sieht es bei uns aus? Wo steht Gott bei uns? Ist er im Boot? Oder ist er echt irgendwo ein bisschen nebendran? Vers 4. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Simon hat also schon, Petrus hat jetzt die ganze Zeit im Boot gesessen, hat Jesus zugelassen. Und jetzt hat er gedacht, okay, Jesus ist fertig, jetzt ist etwa Feierabend, ich habe eine ganze Nachtschicht gehabt, jetzt kann ich gehen. Und Jesus hat gefunden, nee, jetzt habe ich dir von meinem Vater erzählt und jetzt möchte ich mir deinen Vater zeigen. Jetzt möchte ich dir praktisch helfen, in deinem Alltag, dort wo du bist. Jesus hat praktisch helfen und es hilft fischen. Wenn wir uns nach dem Sinn fragen, wo der könnte sein, Det ist unser Alltag, ganz simpel. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich irgendetwas, einen Auftrag von Gott bekommen soll, dann muss das etwas Gewaltiges sein. Dann muss da der Himmel aufgehen und irgendeine Stimme muss kommen oder wenigstens eine leuchtende Schrift an der Wand, so dass ich weiß, das ist wirklich Gottes Reden. Das ist wirklich von Gott. Und sonst bin ich mir ja nie so sicher, was da los ist. Aber beim Petrus sehen wir, das kann ganz bodenständig sein, das kann ganz simpel sein, das ist im Alltag. Dort redet Gott und dort kommt Sinn. Und Petrus hat Jesus mitgenommen in sein Boot und ist gegangen fischen. Und irgendwie wäre es ganz normal, nur hat Jesus die verrückte Idee gehabt, am helllichten Tag zu fischen. Und wir wissen alle, niemand geht am Tag zu fischen. Man bekommt fast keine Fische. Und das ist die grosse Challenge auch in unserem Alltag. Wenn wir Gott mit reinnehmen, der will er uns helfen. Und da gibt es manchmal auch Situationen, wo er uns eine Aufgabe gibt, die für uns nicht Sinn macht, wo wir nicht erklären können, wo wie quasi ein bisschen uns überfordert. Und wir haben vielleicht dann den Gedanken, ja, Jesus, also das ist jetzt eine schöne Idee, aber irgendwie weiß es besser. Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und ich glaube, dort sieht Gott dann immer wieder, warte mal ab. Er liebt es, in unseren Alltag zu kommen und er aus etwas ganz Gewöhnlichem etwas Ungewöhnliches zu machen. Er hat eine Arche, eine Wüste bauen. Er hat aus 2 Fisch und 5 Brot 5'000 Leute ernährt. Er hat gesehen, wir sollen unsere Feinde lieben. Er hat ganz viele schon so Sachen gemacht, die wir nicht erklären können, die quasi unser Denken sprengt. Und darum müssen wir nicht überrascht sein, wenn Gott uns im Alltag begegnet und uns manchmal ein bisschen verrückte Aufgaben gibt. Weil im Alltag kann er uns selber am meisten berühren. Und er unser Umfeld und er die Situation. Er kann aus Gewöhnlichem etwas ganz Ungewöhnliches tun, etwas ganz Gutes tun. Und er, wenn wir uns fragen, wie, ist es die Art und Weise, wie Gott uns Sinn gibt. Also, wenn wir Gott nicht loslassen, wenn wir ihm vertrauen, egal was er für eine Aufgabe gibt, egal wie die Umstände bei uns sind, wenn wir Zweifel, Angst, Wut, Frust haben und trotzdem an Gott festhalten, dann führt er uns erst recht aufs Wasser raus. Je mehr wir ihm vertrauen, desto mehr traut er uns zu. Wenn wir im Kleinen treu sind, gibt er uns grössere Aufgaben, grössere Herausforderungen, aber auch mit grösserem Segen. Das ist nämlich das Prinzip von geistlichem Wachstum. Und manchmal haben wir ja das Bild im Kopf, dass geistliches Wachstum so an einer schönen Blumenwiese gleicht. Und alles blüht und alles gedeiht und wird einfach automatisch mitwachsen, weil alles so schön ist. Und das Bild, das geistliches Wachstum eben ein rauer, wilder Sturm ist nicht immer einfach so zu akzeptieren. Und ich habe mich gefragt, warum muss der Gott immer ein bisschen mit dem Krassen kommen? Warum kann ich nicht auf der Blumenwiese wachsen? Das wäre so viel angenehmer. Aber wenn wir auf der Blumenwiese sind, würden wir vielleicht von all dem, was umschwirrt und um ist, abgelenkt werden. Und wenn wir im Sturm sind, wenn wir aus dem Boot gehen und aufs Wasser laufen, dann haben wir nicht Zeit, auf einen Sturm zu gucken. Wir müssen auf Jesus gucken, weil sonst gehen wir runter. Der Sturm hilft uns, unsere ganze Kraft, unseren ganzen Fokus auf Jesus zu stellen. Und im Sturm begegnen wir Jesus. Wir sehen, wie gewaltig, wie gross er ist und wie gut er für uns sorgt. So krass, dass es wie auf der Blumenwiese nie wird funktionieren. Also was heißt das jetzt konkret ohne all die Beschreibungen? Wenn Gott uns immer Segen gibt, immer gute Leute an die Seite stellt, immer ein super Arbeitsverhältnis gibt, immer mega viel Finanzen gibt, wenn wir nie irgendwie eine Herausforderung haben, wie sollen wir dann unsere Muskeln stärken, wenn wir nie Kraft brauchen? Wir werden nicht wachsen, wenn wir nicht irgendwo challenged werden. Ich habe euch vorher schon den Galater 5, 22 gesehen. Dort heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Also wie können wir die Selbstbeherrschung üben, weil es niemand auf die Nerven geht? Wie können wir Geduld üben, wenn wir nie auf etwas müssen warten? Wie können wir wahre Liebe lernen, wenn wir nie Schmerz gefühlt haben? Gott gibt uns Stürme im Leben nicht, um uns zu strafen oder um böse zu sein, sondern weil er das Beste möchte. Weil er eben die Früchte in unserem Leben möchte sehen. Und der Psalm 1 beschreibt einen Christ, der nach Gott folgt, ist ein Baum, der am Wasser ist, der stark und gesund ist. Aber ein Baum wächst nicht stark und gesund, wenn er irgendwo im Gewächshaus unter Wolldecken ist. Ein Baum wird stark und fest, wenn er aussen ist, wenn er Wind und Wetter trotzt, Hitze und Kälte tritt. Also Gott gibt uns einen Sinn vom Leben, damit wir herausgefordert sind, dass wir dranbleiben, dass wir eine Aufgabe haben im Leben. Dass wir nicht irgendwo unser Leben umtümpeln oder Tümmel drehen, sondern dass wir ständig in und mit ihm dürfen wachsen. Wenn wir irgendwo ins Fitness gehen, dann tun wir vielleicht mit kleinem Gewicht anfangen, stemmen, und dann kommen irgendwie höhere, irgendwie schwerere Gewichte drauf. Und das machen wir ja auch, um unsere Muskeln zu stärken. Und das Gleiche macht Gott auch. Also ist die Frage, tun wir mit Gottes Gewicht trainieren? Und wenn ja, wie trainieren wir? Vers 5. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich es tun. Petrus hat nicht das erste Mal gefischt. Er hat das wahrscheinlich schon seit Jahren gemacht, er hat davor leben können, er war ein guter Fischer gewesen. Und in dieser Nacht hat er alles versucht, sein ganzes Repertoire durchgemacht, und nichts gefangen. Also darum, wenn wir am Sinn fragen, wenn wir einen Sinn gefunden haben, wenn wir eine Aufgabe gefunden haben und das Gefühl haben, mal, für das möchte ich brennen, dann gibt es manchmal so Situationen im Leben, wo wir das Gefühl haben, wir sind in dieser Nacht, wo Petrus ist. Wir können machen, was wir wollen, es funktioniert nicht, wir sehen keine Frucht, wir sehen kein Resultat. Und manchmal fühlt sich die Nacht endlos an. Also darum, Achtung, wenn es die Sache plötzlich sinnlos erscheint. dass uns plötzlich Zweifel kommen, dass wir plötzlich Angst haben, dass wir Hindernisse haben in unserer Aufgabe. Das ist nichts Neues. Und trotzdem ist es manchmal schwierig, wenn wir in dieser Dunkelheit sind, wenn wir gerade in dieser Situation sind. Und dort möchte ich euch einfach Mut machen, daran nicht zu bleiben, nicht aufzugeben, nicht abzugeben, diesen Zweifeln nicht zu viel umgeben. Und gleichzeitig möchte ich euch auch die Frage stellen, wenn ihr jetzt eine Aufgabe habt und lange keine Früchte seht. Irgendwo seid ihr vielleicht eine Person am Begleiten, ihr seid für ein Projekt am Beten, ihr seid irgendwo leidenschaftlich dran und es kommt und kommt und kommt keine Frucht. Dann möchte ich euch einfach auf den Weg geben, fragen Gott, was ist der nächste Schritt? Soll man dranbleiben oder soll man weitergehen? Weil Jesus hat seinen Jüngern auch gesagt, manchmal gibt es Menschen oder Situationen, die sich nicht ändern. Und dann müssen wir den Stub von den Füßen klopfen und weitergehen. Und gleichzeitig sieht er auch hier den Petrus, mach's nochmal. Gang nochmal raus und fischen. Bleib dran. Aber kämpf diesmal mit meiner Kraft. Und manchmal müssen wir einfach hartnäckig bleiben. Und manchmal müssen wir uns daran erinnern, mit Gottes Kraft zu arbeiten und ihn durch uns zu fliessen. Genau. Weitergehen oder dranbleiben. Und wenn wir dranbleiben, wenn wir schon mal die Sache gemacht haben oder schon seit Jahren für etwas machen, und Gott sagt, und bleib dran, und mach's nochmal, und mach's nochmal, und mach's nochmal. Das braucht Mut. Und ich glaube, das ist so zentral, wie Petrus eine Beziehung hatte zu Jesus. Er ist ihm noch nicht nachgefolgt. Aber etwas hat ihn berührt, an dem Jesus, dass er hat gesagt, weil du es sagst, will ich es nochmal tun. Wir brauchen Jesus in unserem Leben. Wir brauchen seine Bestätigung. Wir brauchen seine Beziehung, dass wir ausdauernd bleiben. Vers 6 und 7. Sie warfen ihre Netze aus, fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischen am anderen Boot ihnen zu, winkten sie ihm im anderen Boot ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Also Petrus ist dran geblieben. Nicht immer ist das der Weg, aber er ist dran geblieben. Und obwohl es eigentlich hoffnungslos ausgesehen, obwohl das eigentlich eine vollkommen verrückte Idee war, am Tag zu fischen, hat Gott ihm überreich gesegnet. Also, wenn wir einen Herzenswunsch haben, wenn wir einen Auftrag haben, wenn Gott uns ein Wort in unser Herz gegeben hat, dürfen wir uns darin verbeissen, dürfen wir daran festhalten, dürfen wir Gott immer wieder daran erinnern, dass er uns das Versprechen gegeben hat. Und dann werden nicht nur wir, sondern sogar das ganze Umfeld gesegnet. Wir erleben, wie Gott uns berührt. Wir erleben, wie andere berührt werden. Wir erleben, wie unsere Situation sich verändert zu etwas Gutes. Und das ist das Prinzip von Gottes Wort. Wenn er wirklich redet, dann wird es immer passieren. Sein Wort hat Kraft, hat Macht, hat Leben. Er hat gesehen, es soll Licht werden und es ist Licht geworden. Er hat gesehen, Himmel und Erde sollen entstehen und es ist geworden. Er hat zum Simon gesehen, du sollst Petrus heißen, du sollst mein Fels werden und es ist passiert. Und was auch immer Gott dir ins Herz gesehen hat, es wird passieren, weil Gott hat noch nie sein Versprechen gebrochen. Und wenn wir uns nicht sicher sind, ob das wirklich von Gott ist, wenn wir uns nicht mehr sicher sind, ob das noch zählt, dann dürfen wir ihm immer wieder auch um eine Bestätigung fragen. Also was ist, wenn Jesus uns näher um mich herausfordert? Lukas 8, 9, 10 und 11. Als Simon das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fische waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Also Petrus hat ein Wunder erlebt. Er hat etwas Krasses erlebt. Und gleichzeitig hat er gesehen, Jesus ist in einer total anderen Liga. Er hat gesehen, ich habe gezweifelt an dem, was Gott mir gesehen hat. Und Jesus hat all das in Petrus gesehen. Und dazu hat er aber gesehen, dass Petrus seine Zweifel überwunden hat, dass er dran ist geblieben. Und er hat zum Petrus gesagt: Und jetzt nehme ich dich mit und gebe dir um mich eine neue Aufgabe, um mich eine neue Chance. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich etwas Cooles erlebe mit Gott, möchte ich das am liebsten immer wieder erleben. Aber meistens ist es nicht so. Meistens ist es so, dass wenn wir Lektion 1 verstanden haben, dass dann Lektion 2 kommt. Wenn wir im kleinen Teil sind, wird Gott uns auch Grosses anvertrauen und mehr Herausforderungen. Und das kann auch bedeuten, dass wenn wir einen Auftrag ausgelebt haben, weil ein Traum zur Realität ist gekommen, dass es dran ist, einen neuen Traum zu haben, eine neue Hoffnung zu haben, ein neues Versprechen zu bekommen. Und darum, wenn wir wie quasi all die Schritte schon gegangen sind und wir uns fragen, ja, was ist jetzt mit meinem Leben? Vielleicht, wenn ich schon viele, viele Jahre unterwegs war, dann können wir uns daran erinnern, dass der Sinn Plural ist. Mehrzahl. Vom ersten Mal, wo Jesus im Evangelium von Johannes den Petrus gesehen hat, du sollst der Fels von der Gemeinde sein, bis zum letzten Mal, wo Jesus in den Himmel gegangen ist, hat Petrus ganz viel erlebt. Vieles Positives, viele Fehler, ein Zerbruch und auch Heilung. Also, wenn wir nach dem Sinn suchen vom Leben, ist das nicht ein Ort, es ist nicht eine Aufgabe, es ist auch keine Person. Es ist ein Weg mit Gott, ein Prozess. Der Sinn vom Leben ist ein Weg mit Gott. Und das ist nicht immer einfach und beinhaltet aber verschiedene Etappen. Und wenn wir treu bleiben, wenn wir das wagen, wenn wir nicht ausweichen, sondern Gott ständig immer wieder zurück ins Boot holen, dann wird der Lohn mehr als nur zwei volle Boote voll Segen sein. Die Frage ist, sind wir bereit, das zuzulassen? Bin ich bereit auf das Abenteuer? Bin ich bereit, dass Gott mir für meinen Sinn vom Leben einen Namen gibt oder einen neuen Namen gibt?